Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist ein Mann, der etwas erlebt hat, was zum Glück die wenigsten von uns erleben müssen. Er war etliche Jahre ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann und Investor in China. Dann wurde er ins chinesische Gefängnis eingesperrt. Für 7 Jahre und 7 Monate hat er wirklich unglaublich schreckliche Dinge erlebt und sie in seinem gerade erschienenen Buch Drachenjahre aufgearbeitet. Herzlich willkommen, Robert Rother.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Herr Rother, die meisten von uns denken vermutlich aktuell vor allem an den Coronavirus, wenn Sie das Schlagwort China hören. Wie intensiv verfolgen Sie das, was in China in Bezug auf den Coronavirus passiert?
Selbstverständlich, alles mit China verfolge ich sehr genau und ich sehe es halt aus meiner eigenen Sichtweise. Und ich weiß, wenn die chinesische Regierung zugibt, dass es dort ein Virus gibt, dann ist das nur das, was sie uns wirklich nicht mehr verschweigen können, preisgeben. Ich glaube, dass die Situation doch deutlich schlimmer dort ist in China, als wir es aus den Medien kennen.
Also Sie meinen auf die Zahlen, die aus China kommen?
Genau, die Zahlen der Toten und Infizierten, nein, kann man sich nie drauf verlassen.
Haben Sie denn noch Kontakt zu Leuten, die Ihnen Informationen aus China zukommen lassen?
Ja, ich habe mit Familienmitgliedern noch von Freunden aus dem Gefängnis Kontakt und die haben mir jetzt vor ein paar Tagen erst noch gesagt, es gibt keine Arbeit mehr im Gefängnis, alles steht still und es gibt dort auch schon die ersten bestätigten Krankheitsfälle in den Gefängnissen.
Die Chinesen haben aber gesagt, kein Problem, die Leute sind dann alle in Einzelzellen, da kann nichts passieren.
Das geht ja gar nicht. Das ist ja nicht möglich. Wir haben mit 18 Leuten auf 19 Quadratmeter gehaust und so viele Einzelzellen hätten die gar nicht, um jeden unterzubringen.
Und die hygienischen Verhältnisse in diesen Zellen, wie hat man sich die vorzustellen?
Es gibt einen großen Raum, in diesem Raum spielt sich alles ab, da geht man auf Toilette, dort wäscht man sich, dort duscht man sich und da isst man. Also bei uns war es immer so, wenn einer eine Grippe hatte in der Zelle, hatte sie jeder ein paar Tage später. Also es gibt keine Hygiene in dieser Hinsicht.
Und dann gibt es natürlich auch Wärter, die dann draußen wohnen und das dann im Zweifel nach außen tragen.
Genau. Oder vielleicht auch von außen hineinbringen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie in dieser aktuellen Situation mit diesem Coronavirus natürlich umso dankbarer sind, nicht mehr in China im Gefängnis zu sein. Seit 15 Monaten sind Sie wieder in Freiheit. Gibt es inzwischen Tage, an denen Sie nicht mehr daran denken, was Sie in den chinesischen Gefängnissen erlebt haben?
Nein, also in den letzten Jahr auf jeden Fall nicht, weil wir ja auch das Buch geschrieben haben mit dem Thomas Schmoll zusammen als Ghostwriter und ich. Und da haben wir natürlich jeden Tag darüber gesprochen und die Sache aufgearbeitet und natürlich niedergeschrieben. Und ja, also nee, bisher nicht.
Aber Sie hoffen natürlich, dass vielleicht irgendwann der Tag kommt. Vergessen kann man es nicht.
Nee, vergessen. Es normalisiert sich.
Vielleicht zumindest verdrängen können. Ihre einstige Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin, eine Chinesin, ist nach wie vor in Haft. Sie wurden gemeinsam verurteilt, sie allerdings zu lebenslänglich. Haben Sie Informationen, wie es ihr geht?
Nein, wirklich nicht. Ich habe ein bisschen Kontakt mit ihrer Familie, aber ansonsten wird man systematisch abgeriegelt in chinesischen Gefängnissen von der Außenwelt. Es gibt keine Möglichkeit, in Verbindung zu treten.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie Sie im Gefängnis gelandet sind, lassen Sie uns kurz mal über Ihren sehr ungewöhnlichen Lebensweg sprechen, der Sie letztlich überhaupt nach China geführt hat. Sie sind 1982 in Dortmund geboren. Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie gerade mal 20 Monate alt. Ihre Mutter war hochschwanger mit ihrer Schwester damals. Geld war sehr knapp. Und für Sie gab es später dann nur ein Ziel, raus aus dieser Situation. Die beste Chance, die Sie sahen, um da rauszukommen, war möglichst schnell viel Geld zu verdienen. Schon mit 11, als andere Jungs auf dem Bolzplatz waren, haben Sie die Welt der Aktien für sich entdeckt. Wie kam das?
Ich habe es mir damals im Fernsehen angeguckt, also Telebörse und ARD Mittagsmagazin gab es immer und dann die Börsenberichte und ich fand halt diese Ticker so interessant. Die Zahlen, die habe ich dann angefangen aufzuschreiben und geguckt, wie verändert sich das denn innerhalb der nächsten Monate. Und dann habe ich gesehen, okay, hätte ich jetzt mal die Volkswagen-Aktie gekauft, eine, und hätte sie dann ein Jahr später für 200 D-Mark mehr verkauft. Oh, da hat es bei mir Klick gemacht. Das ist deutlich einfacher, Geld zu verdienen als mit herkömmlichen Berufen.
Jetzt haben Sie mit 13 Ihr erstes Aktiendepot eröffnet bei der Sparkasse in Unna. Wie haben die reagiert, als Sie mit 13 in die Sparkasse reinmarschiert sind und gesagt haben, ich möchte ein Depot eröffnen?
Ja, erstmal war der Herr ganz verdutzt und hat mir gesagt, das geht nicht und ich sollte wieder nach Hause gehen. Und das war für mich eine Antwort, die ich nicht akzeptieren konnte. Ich habe mich dann zu Hause hingesetzt, die Gesetze studiert und habe dann herausgefunden, okay, wenn meine Mutter mir eine Vollmacht gibt, dann darf ich das doch machen. Also
Und das hat die Mutter gemacht.
Genau, und dann ging es auch los. Ja.
Sie haben dann 5.000 Mark, die Sie vom Vater geerbt haben, in Aktien investiert. War es erfolgreich?
Ja, also es lief, aber man hat auch sein Lehrgeld bezahlt. Damals gab es auch eine Zeit, wo die Börsen sich sehr gut entwickelt haben. Also man konnte nicht so viel falsch machen. Aber trotzdem, man muss viel dazu lernen. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Das haben Sie aber dann sehr rasch und in sehr jungen Jahren getan. Ihr Leben verlief fortan so. Morgens sind Sie zur Schule gegangen. Nachmittags haben Sie sich um die Börse gekümmert, wobei die Börse zunehmend mehr Raum einnahm in Ihrem Leben. Wann haben Sie angefangen, die Schule zu schwänzen, wenn der DAX im Keller war?
Ja, das ging schon relativ früh los. Also ab der, ich weiß, 9. Klasse auf dem Gymnasium, 10. Klasse, da war ich schon nicht mehr so häufig anwesend.
Die Schule haben Sie dann auch eher abgebrochen, ja. Haben auch keine Ausbildung im klassischen Sinn ja. gemacht. Dafür aber schon sehr früh mit 17 und zwei Partnern in Frankfurt eine Aktiengesellschaft gegründet, die Nauertz und Co. AG. Das hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt. Es gab Presseberichte über Sie. Sie galten als junger Wilder des Aktienmarktes. Was hat Ihre Aktiengesellschaft damals so Neues und Innovatives gemacht?
Also wir waren die Ersten, die sich wirklich mit alternativen Investments auseinandergesetzt haben. Das heißt, weg vom klassischen Sparkonto und mal gucken, wo kann man das Geld noch investieren. Also Begriffe wie Hedgefonds und Managed Accounts und Private Equity, darauf haben wir uns spezialisiert und geguckt, okay, wie können wir Geld vermehren, nicht auf dem traditionellen Weg.
Jetzt lief das Ganze extrem gut. Sie haben aber auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Mit 22 hatten Sie Ihren ersten Burnout, weil Sie wirklich rund um die Uhr gearbeitet haben. Sie haben dann die Anteile Ihrer Firma verkauft, wussten erstmal nicht so genau, was Sie jetzt machen wollen. Und in dieser Situation hat ein Bekannter Sie gefragt, ob Sie mit ihm auf eine Geschäftsreise nach Shanghai kommen wollen. Ja. Sie waren zum ersten Mal in China
ja.
und wussten, als Sie in Shanghai waren, das hier ist meine Zukunft.
Genau.
Was hat Sie so an China fasziniert?
Also Shanghai, muss man sich vorstellen, als ich dort ankam am Flughafen, wir waren ja erstmal mit dem Transrapid in die Stadt gefahren. Und diese Hochhäuser, diese Aktivität, also die Stadt, die schläft nicht, die Leute bewegen sich. Das gibt eine gewisse Aufbruchsstimmung, dass wir etwas verändern wollen. Wir arbeiten hart und ja, das hat mir zugesagt. Vor allem diese Hochhäuser, das war faszinierend. Ich war das erste Mal im Jin Mao Tower im über 80. Stockwerk und dann da auf die Skyline von Shanghai zu gucken, war wirklich wie Magie für mich.
Sie sind dann nach ersten Startschwierigkeiten in China auch voll durchgestartet, zusammen mit Ihrer chinesischen Partnerin, die Sie inzwischen ja. kennengelernt haben. Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, haben Sie eine Ahnung davon, wie es ist, auf einen Schlag 800.000 US-Dollar zu verdienen? Meine Antwort, nein, habe ich nicht, habe ich noch nie erlebt. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich super an, muss man ganz ehrlich sagen, weil es war ein absoluter Gamechanger in unserem Leben. Endlich konnten wir wirklich im Investmentgeschäft uns verwirklichen, was wir vorher nicht konnten, weil die Märkte alle hochgegangen sind und wir auch nicht das nötige Startkapital hatten. Ja, und dann kam die Wirtschaftskrise, wo natürlich alle Probleme hatten und genau diese Probleme haben wir als Chance gesehen. Unsere chinesischen Geschäftspartner, die Fabriken hatten, hatten kein Geld mehr, weil die chinesische Regierung hat das Bankensystem geschlossen, sodass man nicht mehr rein und raus überweisen konnte, weil sie Angst hatten, dass das Geld abgezogen wird. Kunden haben nicht mehr bezahlt und dann stehen die Fabrikanten ohne Cash da und können ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und müssten alle feuern. Da haben wir dann die Gunst der Stunde genutzt und den Leuten Kredite gegeben und für Chinesen, die Geld im Ausland hatten und es reinbringen wollten und umgekehrt haben wir als Mittelmann agiert und dort diese Gelder im Prinzip verwaltet und damit die einen das im Ausland hatten und die anderen in China. Ja, und da war es durch Kommission direkt am ersten Tag 800.000 Dollar verdienen und dann konnte ich meinen Traum realisieren.
Der Traum war ein Ferrari.
Genau.
Mit 26.
Ja.
Wie teuer war der?
600.000 Dollar.
Da waren schon mal 200.000 nur noch über.
Von ja, und davon habe ich da noch eine Uhr gekauft, eine schöne für 80.000 Dollar. Und da war es fast weg. Aber das war ein strategisches Investment. Das galt nicht dem Vergnügen. Natürlich hat man auch seinen Spaß daran. Aber es hat mir die Tür in die High Society geöffnet und ich war dann sofort Mitglied im Ferrari Owners Club in Shenzhen und hatte damit 50 neue Freunde gefunden. Es gab 50 Ferrari-Fahrer in Shenzhen und da war ich mit von der Gruppe und dann hat sich das Geschäft skaliert innerhalb von 1 Million Dollar auf 100 Millionen in knapp einem Jahr und das zur Zeit der Wirtschaftskrise.
Jetzt haben Sie in dieser Zeit tatsächlich ein Leben in Saus und Braus geführt. Nicht nur aus strategischen Gründen, unterstelle ich jetzt mal, sondern sie haben es richtig knallen lassen. Ne? Ja. Also mit teuren Autos, mit teuren Uhren, mit teuren Wohnungen, mit super Partys, mit der chinesischen High Society. Wenn Sie heute auf dieses Leben zurückblicken, das Sie mit Mitte 20 geführt haben, wie sympathisch ist Ihnen der Robert Rother von damals?
Man kann sie nicht mehr vergleichen. Also die Zielsetzung war anders, war eher oberflächliche Beziehung zu den Menschen. Man hatte gemeinsames Ziel, das war Geld zu verdienen und so viel wie möglich. Da hat diese Tiefe hatte gefehlt. Und wenn man zurückblickt, sind wir jetzt nicht mehr die gleichen Personen. Die Alte ist tot und eine Neue ist geboren.
Trotzdem ist natürlich klar, wenn man so in Saus und Braus gelebt hat, dann empfindet man einen Absturz, wie Sie ihn danach erleben mussten, umso heftiger. Zumal der Absturz auch quasi gleichzeitig mit dem Aufstieg von Borussia Dortmund, ja, von Ihrem Lieblingsverein kam. Sie sind als Riesen-Borussia Dortmund-Fan im April 2011 noch extra nach Deutschland geflogen, um bei der Meisterschaftsfeier der Borussen dabei zu sein. Haben dann mit einem Jetlag in China weitergefeiert, Jürgen Klopp hochleben lassen. Und in dieser Situation hat die chinesische Polizei sie verhaftet. Hatten Sie eine Idee, warum?
Nee, zu Beginn gar nicht. Also es war im Mai 2011, da war die Meisterfeier und dann bin ich zurückgefahren. Und am gleichen Abend, ich bin in Hongkong gelandet, dann nach Shenzhen gefahren und am gleichen Abend bat mich die Polizei dann mitzukommen, sie müssten mit mir reden. Und dann hat das Ganze so Stück für Stück seinen Lauf genommen und ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Und die Anklageschrift kam auch erst nach 13 Monaten. Bis dahin habe ich unwissend in Untersuchungshaft gesessen.
Die haben Ihnen was vorgeworfen, da sprechen wir gleich noch drüber, von dem Sie sagen, das habe ich nie gemacht. Trotzdem waren ja auch Ihre Geschäfte, die Sie getätigt haben, nicht immer so hundertprozentig legal. Also Sie bewegten sich zumindest in einer Art Grauzone oder etwa nicht?
Ja, in der Grauzone haben wir uns bewegt, aber Grauzone heißt ja nicht illegal, sondern es ist halt nur vom Gesetz nicht definiert. Und in Ländern wie China gibt es noch nicht so eine große Gesetzesauslegung, wie wir sie hier in der westlichen Welt kennen. Und oft, man kann in China nicht immer das Gesetz befolgen, um etwas durchzuführen, ja. Das ist dort unten eine andere Kultur. Es ist kein Rechtsstaat. Und da muss man immer seinen Weg durchfinden.
Aber Sie würden sagen, das, was Sie tatsächlich gemacht haben als Finanzinvestition, war zwar in einer Grauzone, aber dafür hätte man Sie nicht verhaften können.
Genau, und dafür wurde ich ja auch nicht verhaftet. Und es wurde dann etwas dargestellt, was ich nicht getan habe.
Vertragsbetrug Betrug, genau. In hohem Maße wurde, genau, Ihnen vorgeworfen. Ja. Wen sollen Sie denn betrogen haben?
Eine Gruppe, also mir wurde vorgeworfen, ein Schneeballsystem aufgebaut zu haben. Aber wir hatten 6 Investoren, um die es ging. Und das waren keine Otto Normalverbraucher, dazu gehörte ein Versicherungstycoon aus Taiwan und wirklich große Geschäftsleute in China, die wirklich im Investmentbereich tätig sind und ja, sich mit dem Geschäft auskennen. Und angeblich sollen wir die betrogen haben. Das ist so, als ob ich den Vorstand von der Deutschen Bank oder von der Allianzversicherung im Investmentgeschäft betrügen würde, was ja im Prinzip nicht möglich ist.
Beweise? Gab es welche?
Nee, es gab mir auch nicht mal die Chance, wurde mir nicht mal gegeben, mich wirklich zu verteidigen. Denn in den ersten 13 Monaten wurde ich massivst unter Druck gestellt von der Polizei, dass ich gestehen sollte. Ich hatte jetzt einen Anwalt, der wurde vermittelt durch die deutsche Konsulat und meine Mutter hat den arrangiert. Und in den ersten 13 Monaten konnte ich mit meinem Anwalt nicht über den Fall reden. Das war nicht erlaubt. Die Polizei war immer mit dabei, also hatten wir im Prinzip nur Smalltalk. Er hat auch keine Einsicht in die Akten. Ist nicht erlaubt nach chinesischem Gesetz. Das Einzige, was gemacht wurde, ist, ich wurde ja so massiv unter Druck gesetzt, dass sie ein Geständnis von mir erzwingen wollten. Mir wurden falsche Beweise vorgelegt von meiner Partnerin angeblich, in der sie sagt, dass ich der Boss bin. Und wenn ich jetzt nicht auch gestehen würde, dass sie der Boss ist, würde ich die Todesstrafe erhalten. Ich wurde beleidigt, als deutsches Stück Scheiße bezeichnet. Ich wurde für 10 Stunden am Stück einfach auf dem Steinhocker gesetzt, wo ich warten musste. Meine Aussagen von der chinesischen Polizei wurden gefälscht auf Chinesisch. Ich konnte das nicht lesen und habe mich da zur Unterschrift gezwungen. Sonst wird einem das Leben deutlich schwerer gemacht. In den Zellen gab es Spione, es gab psychische Tricks, wie man halt Leute zum Brechen bringt. Und das ist die Strategie der Polizei. Irgendwann ist man geistig so fertig, dass man nur noch unterschreiben will, damit das aufhört.
Und das haben Sie gemacht? Sie
haben Nein, habe ich nicht gemacht.
Sie haben nicht unterschrieben?
Nein, ich habe Stand gehalten, meine Partnerin auch. Wir haben nicht gestanden.
Aber auf welcher Basis hat man Sie dann verurteilt? Ohne Geständnis, ohne Beweise?
Man wird einfach verurteilt. Es gab dann noch Gerichtstermine, da mussten wir dann hin, aber es war einfach nur eine Show. Mein Anwalt hat Einspruch eingelegt gegen gewisse Sachen, daraufhin wurde er bedroht vom Staatsanwalt, hat gesagt, wenn er das weiterhin macht, dann wird man ihn auch verhaften. Und man ist der Sache so hilflos ausgeliefert, dass ja, es gibt keinen keine Rechtsstaatlichkeit in dieser Hinsicht.
Aber dafür gibt es ja eigentlich eine deutsche Botschaft, die sich vielleicht in der Situation hätte für sie einsetzen müssen.
Nein, die deutsche Regierung setzt sich da nicht ein. Das darf sie auch nicht, sich in Rechtsstaatlichkeiten anderer Länder einzusetzen. Sie hat dafür gesorgt, dass ich gesundheitlich versorgt worden bin, wenn ich krank war, und dass man sicher ist. Aber ins Rechtliche darf sich die Botschaft nicht mit einmischen.
Als man sie in Untersuchungshaft gebracht hat, da haben Sie ja am Anfang gedacht, in spätestens 3 Tagen bin ich hier raus.
Genau. 3 Jahre und 2 Monate sind daraus geworden, bis das Urteil kam.
Wahnsinn. Wie hält man das aus?
Das Erste, was man machen muss, ist, man darf jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen. Man ist natürlich schwierig, aber man muss gucken, wie mache ich das Beste aus der Situation. Ja, wenn man auf kleinstem Raum eingesperrt ist mit Menschen aus der ganzen Welt, habe ich jetzt die Möglichkeit, ich passe mich an und ich lerne daraus. Ich habe zum Beispiel viele Bücher gelesen, mich mit den Leuten unterhalten.
Also Bücher bekamen Sie dann?
Genau, Bücher. Durch die hat man Anwalt, das durfte er machen, mir Bücher besorgen, das war dann immer schön. Hat man viel gelesen, sich weitergebildet und versucht, das Beste aus dieser Notlage zu machen.
Das klingt ja jetzt erstmal relativ komfortabel, nur um nochmal eine Vorstellung zu kriegen. Sie waren mit wie vielen Menschen zusammen in einer Zelle?
In Untersuchungshaft waren wir mit immer so um die 14 Leute in einer Zelle.
Auf wie viel Quadratmeter?
Auf gut 20, 25 Quadratmeter, ja.
Auf was haben Sie geschlafen?
Eine Holzbank, sowas hier.
Und was gab es zu essen?
Eine Reisbrei, also so eine Reispampe, durchgekochter Reis mit ein bisschen Öl und abgelaufenem Gemüse da drauf. Und Hühnerfüße, Hühnerarsch und Hühnerkopf dazu.
Wenn man zum Beispiel auf Toilette musste, wie viel Privatsphäre gab es da?
0. Jeder hat das gesehen, was man gemacht hat.
Also es war alles in dieser Zelle?
Genau, alles spielte sich, es gibt keine Privatsphäre. Und im Gefängnis wurde es dann noch schlimmer, da waren wir dann mit 18 Leuten auf 19 Quadratmeter. Und da wurde gegessen, geduscht, Toilette war dort, alles.
Und die anderen haben einem dann quasi zugesehen, wenn man auf Toilette
genau,
gegangen
ja, das ist ganz
ist.
Normal.
Aufs Plumpsklo.
Genau, aufs Plumpsklo, ja, ist nicht so Toilette, wie wir haben.
Ein Waschbecken gab's?
Oder? Genau, so ein kleines Waschbecken. Und ja, da mussten wir uns dann alle immer gucken, wie wir uns da zurechtfinden.
Kommt es ja nicht zu unglaublich viel Aggression zwischen den Menschen, die da zusammengepfercht sind?
Es ist die Aggression, die Enge. Im Winter ist es kalt, weil es gibt keine wirklichen Fenster. Die Temperaturen sind drin wie draußen. Im Sommer hat man dann um die 40 Grad in der stickigen Luft. Und man ist mit Mörderern, Vergewaltigern, Drogenhändlern, alles zusammen in einer Zelle. Und die Leute kommen auch aus der ganzen Welt. Also alle Religionen sind da. Christen, Juden, Buddhisten, Taoisten, Hindus, Atheisten, alles zusammengewürfelt. Pakistanis, Jordanier, Vietnamesen, Nigerianer, Kolumbianer, alles gemischt. Und das ist ein Hexenkessel sozusagen, ja.
Wie sah denn im Untersuchungsgefängnis Ihr Tagesablauf aus?
In Untersuchungshaft, da war es relativ entspannt. Da ist man um 7 Uhr aufgestanden, hat man gefrühstückt, dann hat man eine Lehrstunde gehabt. Dann beim Mittags nochmal 2 Stunden geschlafen, am Nachmittag auch nochmal eine Lernstunde, wo man sich einfach hingesetzt hat und ein Buch gelesen zum Beispiel. Und abends dann ab 21.30 Uhr war Bettruhe. Ja, hatte man noch die Nachrichten, konnte man gucken und das war's dann. Da war man noch relativ entspannt, weil der Fall noch nicht abgeschlossen war. Man hätte ja freigesprochen werden können, was natürlich Quatsch ist. Bei 99,9% der Verhafteten werden noch verurteilt in China.
Wie sind die Wärter mit Ihnen umgegangen in Untersuchungshaft, mit Ihnen, dem deutschen Exoten?
Relativ respektvoll, weil ich ja aus Deutschland kam. Deutschland ist angesehen, ist ein starkes Land.
Sie beschreiben auch in dem Buch, dass der ein oder andere Wärter Sie gerne mit Hitlergruß begrüßt hat. Warum haben die das gemacht?
Hitler ist, nicht um mich zu ärgern. Hitler ist eine Respektperson in China, denn er ist ein starker Mann. Und so wird das aus der chinesischen Sichtweise gesehen. Also ich habe mal nachgefragt, wieso denn Hitler so gut angesehen wird. Da wurde mir erklärt, ein chinesisches Sprichwort sagt nicht, es spielt keine Rolle, ob ein Mann gut oder schlecht ist, sondern nur, ob er stark ist oder schwach. Das ist deren Sichtweise, nicht meine.
Einige Wärter waren aber auch richtige Sadisten. Sie selbst mussten erfahren, was geschieht, wenn man sich beschwert oder widerspricht. Sie hatten immer wieder gesundheitliche Probleme mit Bluthochdruck, schlimme Hautausschläge und sie haben es einmal gewagt, sich über die schlechte gesundheitliche Versorgung zu beschweren. Was ist dann passiert?
Dann kam am nächsten Morgen die Polizei in die Zelle rein und hat mir Handschellen und Fußfesseln angelegt, die waren ungefähr 10 Kilogramm schwer und mich dann an Bettpfosten gekettet und haben gesagt, dass ich jetzt darüber nachdenken sollte, die nächsten 3 Tage oder noch länger, bis ich dann einsehe, dass ich ja falsch liege. Dann kam an diesem Tag mein Anwalt zu Besuch. Ich wusste jetzt nicht, ob jemand ihn informiert hat oder aus welchem Grund auch immer. Naja, dann hat der erstmal verhandelt mit der Polizei und mit mir zusammen. Und da hieß es dann, dass ich mich entschuldigen sollte für das, was ich gesagt habe, weil es ja gelogen ist. Daraufhin habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich die Wahrheit hier erzähle. Dann hat mein Anwalt mir gut eingeredet und hat gesagt, Robert, du musst jetzt mal aufpassen, denn du musst hier gesundheitlich fit bleiben. Wenn du dich querstellst, dann kann das sehr schlimme Konsequenzen für dich haben.
Die hatten sie auch so zusammengekettet, dass sie quasi gebückt die ganze Zeit stehen mussten, also in sich zusammengerollt.
Man konnte nicht aufrecht stehen. Dann habe ich das eingesehen und dann musste ich mich vor der Polizei und vor den Insassen entschuldigen und gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe und dass es mir leid tut. Dann, als ich Reue gezeigt habe, wurden die Fesseln dann auch wieder abgenommen und dann konnte ich wieder normal, in Anführungszeichen, weiter in der Zelle bleiben.
Das ist ja, glaube ich, auch ein relativ gängiges Verfahren. So ging es dem jungen chinesischen Arzt ja auch, der schon im Dezember vor dem Coronavirus öffentlich gewarnt hat. Auch er musste sich dann öffentlich entschuldigen, obwohl er die Wahrheit gesagt hatte. Sie selbst waren wiederholt auf der Krankenstation gewesen, weil es ihnen gesundheitlich öfter schlecht ging. Was sie damit ansehen mussten, das waren Bilder, die sie vermutlich auch nie vergessen werden. In einem Raum warteten nämlich die zum Tode Verurteilten auf ihre Hinrichtung. In welchem Zustand waren diese Menschen?
Also im Krankenhaus, da gab es einen Flur und im letzten Zimmer waren ja die Todeskandidaten. Und was ich gesehen habe, ist jeden Morgen, nicht jeden, aber auch regelmäßig, so um 4 Uhr, 5 Uhr, immer unterschiedlich, wurden die dann auf einer Liege herausgebracht, auf einer Krankenhausliege. Die waren da festgemacht auf diesem Bett. Und es sah so aus für mich, als ob der Kiefer ausgerenkt war und die wohl ein bisschen betäubt oder sediert gewesen sind. Auf jeden Fall sahen die nicht frisch aus. Und die sind so ungefähr 1,50 Meter von meinem Bett entfernt vorbeigeschoben worden. Ich habe das der durchs Fenster dann ganz deutlich gesehen. Und ich habe dann gefragt, meinen chinesischen Mithäftling, was mit denen passiert, und haben gesagt, ja, die werden jetzt zur Hinrichtung gefahren.
Und warum renkt man denen vorher den Kiefer noch aus?
Die Begründung der Chinesen war, damit sie keinen Widerstand leisten und schreien oder sonst was, damit sie ihren Mund nicht aufmachen können.
Kannten Sie Menschen, die hingerichtet wurden?
Ja, ich hatte einige Freunde, mit denen ich zusammen war, auch in Untersuchungshaft, zum Beispiel ein Hongkong-Kanadier, der hat die suspendierte Todesstrafe wegen Drogenhandels erhalten. Das heißt, er wird nicht hingerichtet, sondern wenn er sich gut benimmt, nach so und so vielen Jahren, wird er ungefähr nach 30 Jahren kommt er frei. Aber er hat dagegen Einspruch gelegt, weil er gesagt hat, er ist unschuldig und das, was ihr macht, das stimmt nicht. Daraufhin wurde dann sein Fall neu nochmal begutachtet und dann haben sie gesagt, okay, du beschwerst dich, jetzt kriegst du die Todesstrafe. Und die muss nach 7 Jahren ausgeführt werden. Und als ich ihn kennenlernte, da waren wir knapp ein Jahr zusammen und haben in einer Zelle gewohnt und dann kam genau dieser Stichtag der 7 Jahre. Da kam der Polizeiwärter in die Zelle und hat gesagt, jetzt komm mal mit, du wechselst die Zelle. Da wollte er seine Sachen packen und hat der Polizist gesagt, nee, du brauchst deine Box nicht mitnehmen. Und er ist dann, ja, dann wussten wir alle, was passiert. Da war nur Ruhe, also da war eine Totenstille in der Zelle. Dann wussten wir, dass er in eine Einzelzelle gebracht wird. Und am nächsten Morgen konnten wir durch einen Schlitz in der Tür sehen, wie er dann abgeführt worden ist. Und danach wurde uns dann auch von der Polizei gesagt, dass er jetzt hingerichtet worden ist.
Aber vor sowas wussten Sie, sind Sie als deutscher Staatsbürger geschützt?
Nein, man kann auch als Deutscher hingerichtet werden. Damals auf meinem Verbrechen gab es auch noch die Todesstrafe. Und als mir die Polizei damit gedroht hat, wäre das auch vom chinesischen Gesetz sehr legitim gewesen.
Sie sind letztlich zu 8 Jahren verurteilt worden, sind dann etwas eher nach 7 Jahren, 7 Monaten entlassen worden. Als Sie nach dem Urteil dann in das eigentliche Gefängnis nach Dongguan überstellt wurden, dann stellte sich raus, dass diese Untersuchungshaft nur das Vorzimmer zur Hölle war. Dongguan war die eigentliche Hölle. Da wurde Ihnen erstmal klar gemacht, dass Sie ein Nichts sind, ein Stück Scheiße, wie die Wärter Sie nannten. Am Anfang, als Sie da hinkamen, mussten Sie erstmal lernen, die Wärter richtig zu begrüßen. Wie sah diese Begrüßung aus?
Ja, man musste auf die Leute drauf zugehen. Man durfte aber auch nicht zu nah dran, so ungefähr 1 Meter bis 1,50 Meter Abstand. Da musste man sich hinknien und seine rechte Hand heben und sagen, okay, ja, ich bin Gefangener Robert Rotha, Nummer 27614. Und dann durfte man erst mit dem Wärter sprechen. Also es wurde immer darauf geachtet, dass man immer erniedrigt wird und einem die Würde genommen wird.
Wie willkürlich haben die Wärter die Gefangenen traktiert im Gefängnis?
Sehr, also es gibt da kein nichts, was die jetzt zurückhalten könnte. Ja? Wenn man sich dem System wirklich querstellt und rebelliert, dann ja, geht es hin bis zur wirklich richtig physischen Folter, was auch uns dargestellt wird. Da wird kein Geheimnis draus gemacht. Es gibt den berühmten Eisenstuhl, der überall zu sehen ist, obwohl er verboten ist in China, aber trotzdem wird er ausgestellt.
Weil China, Peking hat ja eigentlich die Anti-Folter-Konvention der UNO unterzeichnet. Das heißt, offiziell darf das alles nicht passieren, was sie erlebt haben.
Das ist ja Quatsch. In China zählen Verträge nicht mal das Papier, auf dem sie geschrieben sind. Also das ist kompletter Humbug.
Und man macht sich noch nicht mal die Mühe, das versteckt zu machen. Also es wurde quasi öffentlich gefoltert, dass jeder zuschauen konnte.
Genau, zur Abschreckung.
Was wurde auf diesem Eisenstuhl gemacht?
Erstmal, natürlich kommt es mit der Höhe des Vergehens an. Hat man sich wirklich dem System quergestellt oder hat man sich geprügelt, man eben vielleicht jemanden verletzt. Aber meistens ist es wirklich, man macht sich nicht gefügig, man rebelliert gegen das chinesische System. Dann wird die Strafe verhängt, in der Regel so bis zu 2 Wochen muss man auf diesem Eisenstuhl sitzen, man ist angekettet mit Händen und Füßen.
Also wird auch nicht losgeschnallt, um auf Toilette zu gehen oder irgendwas?
Nee, normalerweise nicht. Also wenn man sich mal sehr gut benimmt, dann dürfte man vielleicht mal seine Zähne putzen oder so. Aber ich habe es auch gesehen, dass Leute da 7 Tage oder 14 Tage nonstop saßen und auch dann auf diesem Stuhl ihr Notdurft verrichtet haben. Da wurde einfach ein Eimer drunter geschoben. Denn die Sitzfläche war nicht glatt, sondern das waren runde Eisenstäbe, die ein bisschen angespitzt waren, damit, wenn man da drauf saß, es auch wirklich zu Schmerzen kam. Und dann, wenn man sich immer noch querstellt, dann kommt halt die Behandlung, wie wir es genannt haben, mit dem Elektroschockgerät.
Frying the brain, haben Sie das genannt?
Genau, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Erst fängt man ganz normal an gewissen Körperstellen an, Bauch, Arme, Füße. Und dann entleert sich die Blase und man sitzt in seinen eigenen Fäkalien, man ist verkrampft. Und im nächsten Schritt wird dann Elektroschocker genommen und an die Schläfe gehalten. Danach ist man nicht mehr die gleiche Person. Das ist das Frying the Brain. Da brennt das Nervensystem durch. Die Gefangenen sind nicht mehr die gleichen danach. Man kann sich nur noch eingeschränkt bewegen. Alles ist deutlich langsamer. Und auch die Kommunikation. Man merkt wirklich, dass die Leute nicht mehr
klar im Kopf sind.
Genau, ja.
Noch schlimmer ist die Isolationshaft, schreiben Sie im Buch. Was wird da gemacht?
Also wenn man wirklich was ganz Schwerwiegendes gemacht hat, dann kommt man in eine Einzelzelle. Dort ist man auch in einem anderen Block. Als wir angekommen sind, wurde uns das auch gezeigt, wo das ist und wie die Leute sich da benehmen müssen. Und viele von meinen Freunden waren auch dort. Das heißt, man sitzt dort in einer Zelle, man ist bis zu 30 oder 60 Tagen in diesen 10 Kilogramm Fesseln kontinuierlich angekettet, sodass man nicht mehr gerade gehen kann. Man muss am Tag ungefähr 8 bis 9 Stunden in so einer Art Meditationssitz sitzen und über sich nachdenken. Nachts kann man nicht schlafen, weil immer gegen das Gitter gehauen wird mit dem Schlagstock. Dann wird man auch so einfach wachgetreten, also Schlafentziehung. Ins Essen wird, gerade ins Trinkwasser, wird vorher noch hineingepinkelt, damit man verdrecktes Wasser trinken muss. Essen natürlich auch nur das Schlimmste. Und so wird man konstant unter psychischer Folter gesetzt, bis man wirklich geistig kaputt geht.
Und der Elektroschocker kam dann zum Teil noch dazu.
Selbstverständlich. Und diese Gefangenen mussten dann auch wirklich in diesen Handschellen durchs ganze Gefängnis im Prinzip kriechen. Die mussten von Fabrik zu Fabrik gehen, sodass wir gesehen haben, was mit diesen Leuten passiert. Den wurden Schilder auf Chinesisch umgehangen und da stand dann drauf, dass es mir leid tut, was ich getan habe. Und so wurden die dann wie ein Stück Vieh, was zum Schlachter gebracht wird, durch die ganze Gefängnishallen mussten die durchlaufen.
Wie haben Sie das ausgehalten, zu sehen, dass Menschen vor Ihren Augen gefoltert werden, zerstört werden und nichts tun zu können dagegen?
Es kommt Wut. Wut und Hass kommt in einem hoch, absolut. Und gerade diese Hilflosigkeit. Man weiß jetzt aber auch, wenn ich jetzt was sage und meinen Mund aufmache, bin ich der Nächste, der dort drin ist. Und dafür war meine Haftzeit einfach zu kurz, weil wenn ich dort auf dem Stuhl gesessen hätte und mir wäre was zugestoßen, dann wäre ich dort auch nicht mehr geistig fit rausgekommen, dann könnte ich auch diese Geschichte nicht erzählen. Man musste sich immer ein höheres Ziel setzen, um halt dort wieder einigermaßen unbeschadet rauszukommen. Das gibt einem eine Kraft, aber auch auf der anderen Seite, wie gesagt, viele Bücher habe ich gelesen und gerade auch die Heiligen Schriften, Bibel, Koran, Hinduismus, Taoismus, buddhistische Schriften und Auch von Gandhi habe ich viel gelernt, der auch bei seinem Kampf gegen England, wie er das denn überstanden hat, und hat da gesagt, diese Wut muss man in eine Schublade in einem Kopf packen und dort erstmal stauen. Man darf sie nicht ans Herz rankommen lassen, weil es sonst einen auffrisst. Das habe ich gemacht und dann habe ich mir immer vorgestellt, okay, mit jeder Erniedrigung, die wir erleiden und mit jedem Schmerz, wächst meine Kammer an negativer Energie. Und eines Tages werde ich auf diese Energie wieder zugreifen können und ich drehe sie um in etwas Positives. Dann hat man die Kraft, um die Welt zu verändern.
War das Lesen in Dongguan, also in diesem eigentlichen Gefängnis, auch noch möglich oder nur vorher in einer Untersuchungshaft?
Nee, das war dort auch noch möglich, nur wir hatten halt nicht so viel Zeit. Und man musste manchmal heimlich lesen oder man hat Bücher immer so in kleinen 3 bis 4 Minuten Abschnitten gelesen, kurz bevor man zur Fabrik gegangen ist, hatte man noch mal 4, 5 Minuten, da konnte man ein paar Seiten lesen und abends oder nachts hat man gelesen. Also.
Sie mussten Zwangsarbeit verrichten, 9 Stunden am Tag. Ja. Was mussten Sie machen?
Sogenannte Hochfrequenztransformatoren bauen, das sind so Eisenkerne, Ringe, auf die Draht aufgezogen wird und die werden dann in elektronischen Bauteilen verarbeitet und auf der ganzen Welt verschickt. Das mussten wir ja im Akkord jeden Tag machen.
Wussten Sie, für welche Firmen das ist?
Ja, es gibt eine amerikanische Firma, also auf den Boxen stand Firma Burns drauf. Das ist ein riesengroßer Elektronikhersteller aus den USA, die das überall verkaufen auf der ganzen Welt. Mhm. Obwohl das auch auf deren Webseite steht, dass die sowas nicht machen und dass das gegen deren Richtlinien verstößt.
Das ist halt billig, von Häftlingen produzieren zu lassen in China.
Billig und ohne irgendwelche Rechte.
Die Arbeitsbedingungen waren insofern schlimm, als dass sie ja im Akkord arbeiten mussten, aber ihnen bestimmte Ziele gesetzt wurden, wie viel sie da schaffen mussten am Tag.
Jeder hatte seinen Tagessoll zu erfüllen und wenn er den nicht erreicht hatte, dann gab es Bestrafung. Es hing damit zusammen, dass man kein Gehalt gekriegt hat, also die 2 Euro im Monat. Man durfte dann keinen Telefonanruf machen nach Hause, man durfte nichts extra zu essen kaufen, man konnte nicht abends, wenn man mal ein bisschen Unterhaltung hatte, musste man mit dem Kopf vor der Gesicht zur Wand sitzen und wenn man wirklich sich ganz quer gestellt hat, dann kam der eiserne Stuhl wieder zu Vorschein, wo man dann drauf sitzen musste. Und dann, je nachdem, wie hartnäckig man sich stellt, geht es dann hin bis zum Gehirnfrittieren, wie wir Häftlinge das genannt haben.
Es gab ein Punktesystem, Höchstpunktzahl war 480. Ja. Auf wie viele Punkte haben Sie es gebracht?
Ich habe auf 280, also ich hatte meine Zielsetzung, es waren 288 Punkte.
Weil Sie gesundheitlich angeschlagen waren.
Genau, weil ich dann auch diagnostiziert worden bin mit Bluthochdruck und dann hatte ich ein geringes Arbeitszoll zu erfüllen.
Und aufgrund Ihres Arbeitszolls sind Sie dann auch ein paar Monate eher frei.
Genau,
Kurz vor Weihnachten 2018 sind Sie freigelassen worden. Können Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke erinnern, als Sie nach knapp 8 Jahren Gefängnis wieder draußen waren?
Ja, das vergisst man nicht. Erstmal die Autofahrt vom Gefängnis zum Flughafen. Ich musste ja deportiert werden. Da wurde mir ganz schlecht von der Autofahrt. Und die chinesischen Polizeibeamten, die ich schon lange Jahre kannte, haben dann sich auch mit mir unterhalten auf Englisch. Das war relativ freundlich. Als ich am Flughafen ankam, ist vor mir eine Frau langgelaufen. Wir haben ja auch wirklich Frauen nur begrenzt gesehen in der Zeit im Gefängnis. Eine sehr nette blonde Frau. Und als sie an mir vorbeigelaufen ist, da habe ich mich gefühlt, als ich renne in eine Wand hinein. Nur da war keine Wand, es war eine Parfümwolke. Und solche Gerüche kannte man gar nicht mehr. Dann die ganzen großen Lichtreklamen an den Wänden, die ja riesig waren in chinesischen Flughäfen. Also diese Farbenpracht, das war schon wieder einmalig. Im Flugzeug ist mir sofort aufgefallen, dass die ganzen Jugend und auch jeder im Prinzip nur auf sein Handy guckt und auf sein iPad und Videos dort anschauen. Das hatte sich komplett verändert, ja.
Technische Entwicklung war rasant, ja.
Ja, genau, das hat man absolut nicht mitbekommen. Also wir waren ja offline 8 Jahre lang.
Sie haben dann auch in Frankfurt am Flughafen erstmal einen Münzfernsprecher gesucht und sich gewundert, dass Sie keinen finden.
Ja, und den ich gefunden habe, der hat nicht funktioniert.
Sie sind inzwischen auf Wangerooge, leben Sie?
Klar,
warum sind Sie ausgerechnet dorthin?
Meine Mama arbeitet dort, die leitet das Gästehaus Germania und deshalb bin ich da erstmal wirklich auf die Insel gegangen und habe dort mich wieder eingesammelt in die Gesellschaft, eingefügt.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie mit der Freiheit, die Sie hatten, wieder umgehen konnten, nachdem 8 Jahre Ihr Leben komplett reguliert war?
Also das geht bis jetzt immer noch. Also man sieht die Welt jetzt anders, man fühlt anders. Es ist jetzt deutlich besser als noch vor einem Jahr.
Sie haben am Anfang, beschreiben Sie in dem Buch zum Beispiel, auf dem Boden geschlafen, weil Sie gar nicht mehr in einem Bett schlafen konnten.
Genau, die Matratzen sind viel zu weich. Da konnte man nicht schlafen und deshalb habe ich mich dann auf den Boden gelegt, weil man dort ja so wie die Holzbank sich anfühlte.
Aber inzwischen sind Sie wieder ins Bett umgezogen.
Ja, es geht wieder, ja. Kann wieder im Bett schlafen.
Was geht noch nicht so?
Am Anfang war es schwierig, einkaufen zu gehen zum Beispiel. Wenn ich im Supermarkt stehe, was kaufe ich denn für Lebensmittel? Weil man so eine große Entscheidungsfreiheit hat, dass man wirklich, vorher wurde einem alles vorgesetzt in der Monotonie und jetzt muss man selbstständig wieder denken. Das ist schwierig und das merke ich immer noch, wenn ich gerade was einkaufen möchte, dann weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Dann gehe ich raus und habe im Prinzip nichts in der Tasche, ja. Aber jetzt geht's. Also jetzt komme ich schon wieder mit Lebensmitteln raus aus dem Supermarkt. Das ist schon besser geworden.
Sie haben ja vorhin kurz schon angedeutet, dass Sie schon in der Haft sich an dem Gedanken festgehalten haben, ich werde es veröffentlichen, wenn ich draußen bin. Ja. Warum war Ihnen so wichtig?
Damit die Welt weiß, was dort passiert. Und damit es keine Ausreden mehr gibt, auch von der deutschen Regierung, dass sie nicht wüssten, was dort passiert ist. Weil das Auswärtige Amt hat das ja dem Spiegel gegenüber geleugnet, was ich dann noch sehr traurig fand von unserer Regierung.
Das ist das erste Buch, glaube ich, das ein Europäer geschrieben hat, der aus dem chinesischen Knast rauskam. Ja. Der erste Augenzeugenbericht, wirklich.
Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Also das, was dort passiert, was ich gesehen habe mit eigenen Augen, es war weitere Inhaftierte, die entlassen worden sind, wurden auch interviewt und befragt und die haben das alle bestätigt. Also keiner kann mehr behaupten, dass das in China mit rechten Dingen zugeht.
Sie haben vorhin gesagt, der Robert Rother von damals, der Partys gefeiert hat, der wahnsinnig viel Geld verdient und ausgegeben hat, das ist ein ganz anderer als der Robert Rother heute. Welche Werte sind Ihnen denn heute wichtig?
Also im Gefängnis gerade die Gespräche mit Leuten aus der ganzen Welt, man kommt dann in die Tiefe rein und man lernt Menschlichkeit kennen im Gefängnis, denn man braucht Freunde, man braucht Loyalität, um dort zu überleben. Diese Wertschätzungen haben sich komplett geändert und man ist nicht mehr die gleiche Person. Man weiß, was bedeutet Freundschaft, man weiß auch, wenn ich mir mein Wort gebe, was das dann zählt. Dass man sein Wort halten muss, sonst kriegt man Probleme und im Gefängnis geht sowas ganz schnell. Und diese Wertschätzung, die verändern das Leben von oben auf und auch gerade der Glaube, der einen durch diese Zeit durchführt.
Beruflich haben Sie sich jetzt auch ein neues Ziel gesetzt, Welches nämlich?
Ja, auf meiner Internetseite robertrother.com baue ich, im Prinzip möchte ich wieder zurück ins Investmentgeschäft, aber jetzt haben wir neue Maßstäbe gesetzt. Ich interessiere mich sehr für die Jugend, für die Generation Z, die mit dem Internet groß geworden sind. Da gibt es sehr viele hochintelligente Jungen und Mädchen. Nur oft wissen sie nicht, fehlen ihnen genau diese Werte, diese Menschlichkeit, die ich im Gefängnis kennengelernt habe und wie man dann auch wirklich Geschäfte aufbaut, die nachhaltig sind und die unsere Umwelt ein Stück besser machen können und nicht, dass man sich nur darauf konzentriert, den höchstgrößten Profit zu machen, sondern etwas aufbaut, wovon wir alle langfristig profitieren können.
Und da wollen Sie einfach die beraten und auch Networking machen. Also Sie wollen einfach Networking. Leute zusammenbringen, die gute Ideen haben.
Genau, die gute Ideen haben und vor allem auch erstmal lernen dann, wie aus diesen guten Ideen auch gute Projekte werden und damit den richtigen Leuten verbinden, die das unterstützen können.
Robert Rother, viel Glück dabei. Ja. Danke, dass Sie Zeit für unsere Sendung hatten. Am Ende von Leute gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Ich habe für Sie ein Buch gefunden. Ich greife mal rein in die Tasche. Das ist ein Buch, von dem ich dachte, dass es vielleicht gut zu Ihnen passt und zu dem, was Sie auch vorhaben. Ja. Denn man hat Ihnen im Gefängnis wirklich viel nehmen können. Was Ihnen aber keiner nehmen konnte, ist Ihre Würde.
Ja.
Deshalb habe ich für Sie das Buch des berühmten Hirnforschers Gerald Hüther, Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft.
Ja, vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen.
Ja, das werde ich gleich anfangen.
Und viel Erfolg in Ihrem neuen Leben.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.